Heute bin ich apropos das grosse Feilschen mit der EU. Vor 2 Jahren hat der Bundesrat Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU unter Getöse beendet.
Der Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen ist ein komplettes Versagen des Bundesrats, ein außenpolitisches Fiasko ohnegleichen.
Und seither? Es ist nicht einfach nichts passiert. Im Geheimen hat die Schweizer Delegation Eckwert für ein neues Verhandlungsmandat abgemacht. Vor einer Woche hat das der Bundesrat zur Kenntnis genommen. Und dann, damit doch, hat er noch einen neuen Verhandlungsführer bestimmt.
Ha nominato Alexandre Fasel, nuovo segretario di Stato. Als Staatssekretär wird Herr Fasel im Außendepartement eine Schlüsselfunktion einnehmen. Er wird sowohl das Staatssekretariat hier in Bern wie auch das Außennetz mit seiner 170 Vertretungen verantworten und führen.
Das klingt alles ziemlich kompliziert. Und das ist es auch. Aber wir haben Markus Häflinger bei uns und der erklärt uns alles. Und zwar in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Markus.
Hoi Philipp. Jetzt müssen wir natürlich uns schon etwas einfallen lassen, dass unser Publikum auch bei uns bleibt, bei diesem Dossier.
Also wir versuchen es. Du hast geschrieben, dass vor einer Woche eine der wichtigsten Bundesratssitzungen überhaupt stattgefunden hat. Vom ganzen Jahr. Warum war diese Sitzung so wichtig gewesen?
Es ist um das Europa-Dossier gegangen und das tönt sehr technisch, aber ich glaube, egal wie man in dieser Frage steht, Beziehungen zu Europa, das ist für die Schweiz einfach wirklich eine existenzielle Frage. Unsere Wirtschaft hängt sehr stark von Europa ab. Und wenn es da Probleme gibt oder noch größere Probleme geben wird in Zukunft, was wahrscheinlich ist, wenn wir keine Lösung finden mit Brüssel, dann ist das einfach ein Problem. Und in dieser Sitzung ist es eben darum gegangen, zu schauen, sind wir so weit, dass wir vielleicht könnten, richtige neue Verhandlungen starten mit der EU, haben wir genug auf dem Tisch und was fehlt noch, um so Verhandlungen zu starten? Und das war eine Art so eine Bilanzsitzung vom Gesamtbundesrat. Und es ist wirklich die Frage im Raum gestanden, hat Ignacio Cassis seinen Job bis jetzt gut gemacht? Können wir einen Schritt weiter gehen und quasi die letzten offene Fragen versuchen zu klären, dass man dann irgendwann in einem halben Jahr oder so könnte formelle Verhandlungen starten mit der EU.
Okay. Und hat das geklappt? Wie ist es ausgegangen?
Vor der Sitzung, wenn man mit Leuten aus den verschiedenen Departementen geredet hat, auch aus dem EDA, dann hat es überall geheissen, wir wissen nicht, wie es rauskommt. Es war also nicht ein Selbstläufer gewesen, dass der Ignacio Cassis mit seinen Vorschlägen durchkommt. Es hätte können sein, dass die anderen sagen, hey, lieber Ignacio, das lange nicht, geh noch mal über die Bücher. Es hätte auch können sein, dass sie einfach sagen, okay, wir lassen dich einmal weiterarbeiten, wir schauen ein bisschen zu. Sie sind am Schluss so weit gegangen, dass im Kommuniqué gestanden ist, dass der Bundesrat die Eckwerte für so ein Verhandlungsmandat formell verabschiedet hat. Er hat eigentlich, mit dem kann man es vielleicht ein bisschen so übersetzen, den Plan von Ignacio Cassis zu seinem eigenen gemacht, also der Gesamtbundesrat. Und das ist, würde ich sagen, doch ein Erfolg für Ignacio Cassis. Einen, den ich zumindest so nicht erwartet habe, weil man hat doch, man gehört in den anderen Departementen nicht nur Lob über seine Arbeit in diesem Dossier.
Bevor wir uns jetzt über die einzelnen Eckwerte unterhalten, über die Punkte, die der Bundesrat verabschiedet hat, so eine kleine Verständnisfrage. Wie sind denn die jetzt überhaupt entstanden? Hat die der Ignacio Cassis selber in Brüssel abgemacht oder wie ist das genau gegangen?
Jetzt müssen wir ganz kurz zurückblenden. Wir haben ja die bilateralen Verträge mit der EU und bei diesen bilateralen Verträgen sind in den letzten Jahren immer mehr Probleme aufgetaucht oder zumindest die EU sieht Probleme. Und zwar sagt sie, es ist einfach in diesen Verträgen nicht geregelt, was passiert, wenn die EU zum Beispiel in der Personenfreizügigkeit oder im Strassenverkehr oder in der Landwirtschaftspolitik, wenn die neue Regeln beschließt, dann bleiben unsere bilateralen Verträge einfach auf dem alten Status stehen. Also das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, es ist nie genau geregelt, was passiert, wenn die EU und die Schweiz sich nicht einig sind bei der Umsetzung von diesen Verträgen. Und Das Thema, der Konflikt, der steht jetzt seit vielen Jahren im Raum. Man hat das lösen mit dem sogenannten Rahmenabkommen. Und das, die Verhandlungen für das Rahmenabkommen, hat der Bundesrat im Mai 2021 abgebrochen. Und seither versucht er einen neuen Anlauf, ein neues Vertragspaket, nicht mehr mit einem grossen Rahmenabkommen, sondern mit, indem man all diese Fragen jeweils innerhalb der einzelnen bilateralen Verträge regelt. Zusätzlich soll es, Entschuldigung, ich muss jetzt das ein bisschen erklären, es ist halt kompliziert, zusätzlich möchte der Bundesrat aber auch noch ganz neue Abkommen mit der EU, zum Beispiel eins für den Strom, eins für im Gesundheitsbereich und so weiter und so fort. Also am Mittwoch von dieser Woche hat der Bundesrat Gassis, möglicherweise war das sehr schmal, wo er das selber so sagt. Er hat gesagt, es ginge darum, bilaterale Verträge 3 abzuschliessen. Also ein drittes grosses Verhandlungspaket, nachdem bilateralen 1 ja vor rund 20 Jahren in Kraft getreten sind. Also das ist das Ziel. Und für das hat seine Chefunterhändlerin, die Livia Loi, hat seit etwa anderthalb Jahren mit der EU, knapp anderthalb Jahre mit der EU, sogenannte Sondierungsgespräche geführt. Also eigentlich sind das nichts anderes als eine Art Verhandlungen oder Vorverhandlungen, wo man eben versucht herauszufinden, wo ist der gemeinsame Nenner, wo könnte man vielleicht einen Kompromiss finden, wo könnte man einen Deal machen. Und das läuft seit etwa 15 Monaten jetzt. Und jetzt geht es eben die Frage, haben wir genug erreicht, um das in einer kurzen, aber heftigen, harten Verhandlungsrunde die letzten Differenzen noch aus dem Weg zu räumen. Das war die Frage, die der Bundesrat am Mittwoch vor einer Woche davor gestanden ist. Und er hat gesagt, jawohl, wir haben immerhin so viel, dass wir gewisse Eckwerte für das können, einen Rahmen für solche Schlussverhandlungen können definieren können.
Also Max, wenn wir reden über die Eckwerte. Das Rahmenabkommen ist ja gescheitert, weil es Unstimmigkeiten gibt in verschiedensten Bereichen, unter anderem beim Lohnschutz. Ein Teil dieser Eckwerte tut jetzt genau den Lohnschutz betreffen. Was hat dort Livia Loi herausgehandelt?
Du fängst jetzt gerade mit dem Komplizierten an. Oder? Der Lohnschutz, die flankierenden Massnahmen, wie sie auch heissen, das war ja einer der Hauptgründe, warum die Verhandlungen ums Rahmenabkommen im Mai 2021 gescheitert sind. Und da hat nach allem, was man bis jetzt weiss, Livia Loi nicht wahnsinnig viel mehr rausgeholt als damals. Also es gibt weiterhin, die EU ist bereit, der Schweiz ein paar Ausnahmen zugestehen. Also eine wichtige Ausnahme ist, dass wenn ausländische, europäische Firmen in der Schweiz wenn zum Beispiel eine Küche einbauen, also irgendein Küchenbauer aus Baden-Württemberg, kann er auch das in Zukunft nicht einfach machen, sondern er muss sich ein paar Tage vorher anmelden und dass er in die Schweiz kommen kann, dass hier in der Schweiz dann Kantone oder Gewerkschaften können ihre Lohnkontrolleure losschicken, um zu schauen, ob der baden-württembergische Küchenbauer sich an die Schweizer Mindestlöhne, die in den Gesamtarbeitsverträgen festgehalten sind, halten. Also das ist ein Zugeständnis, aber ein Zugeständnis, das es schon im Rahmenabkommen gegeben hat. Ich glaube, wir können jetzt nicht auf alle Details eingehen. Es gibt noch weitere so Ausnahmen, wo die EU der Schweiz zugesteht, aber aus sich namentlich von den Gewerkschaften in der Schweiz ist es zu wenig. Sie sagen, der Lohnschutz ist mit dem gefördert. Die Schweizer Löhne, die höheren Schweizer Löhne können so von Dumpingarbeitern aus Europa unterlaufen werden. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Angebot von der EU, nämlich eine sogenannte Non-Regression Clause. Also ein EU-Kommissar hat, der noch kürzlich in der Schweiz war, gesagt, okay, liebe Schweizer, wenn das so ein riesiges Problem ist für euch, dann könnten wir euch vielleicht noch so eine Garantie geben in dem Vertrag, wo wir dann eines Tages abschliessen, dass wenn wir in der EU unsere eigenen Regeln, also die EU, das dürfen wir schon auch nie vergessen, die hat in Sachen Arbeitnehmerschutz in den letzten Jahren auch Fortschritt gemacht. Und sie würden dann, eben die EU sagt jetzt, ja, wir könnten uns vorstellen, euch zu garantieren, wenn wir unseren eigenen Arbeitnehmerschutz in den nächsten Jahren wieder sollten verschlechtern aus irgendwelchen Gründen, dann müsstet ihr das nicht übernehmen, nicht nachvollziehen. Also die Klauseln, wo eben da der Kommissar Sefcovic mal versprochen hat vor ein paar Monaten, die gibt in der Schweiz jetzt zum Teil Hoffnung, dass man eben da eine Absicherung könnte überkommen für die Schweizer Löhne. Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, ja, es ist gar noch nicht klar, was denn die genau bringen, die Klauseln.
Das heisst, für die Gewerkschaften reicht auch das noch nicht?
Gewerkschaften ist ein gutes Stichwort. Pierre-Yves Maillard, der Präsident vom Gewerkschaftsbund, also der Chefgewerkschafter von der Schweiz, hat nach dem Bundesratsentscheid von letzter Woche ein Interview gegeben bei uns in der Zeitung und hat gesagt, dass der Bundesrat Gassis einfach schönfärberisch kommuniziere, dass die EU sich viel zu wenig bewege und dass der Bundesrat nicht soll irgendwie so tun, als gäbe es in diesem Dossier demnächst schon Lösungen, die könnten für die Schweiz akzeptabel sein. Also er gibt sich extrem skeptisch. Er sagt, wir sind gegen das, was bis jetzt in Art erreicht worden ist und an das, was sie da verkauft als etwas, was sie erreicht haben. Und die offene Frage ist, sind Gewerkschaften, wenn es bei dem bleibt, was wir jetzt haben, bereit, ein Abkommen mit der EU tatsächlich scheitern zu lassen? Oder machen sie im Moment einfach ein Powerplay? Gewerkschaften wissen, dass der Bundesrat sie eigentlich braucht, wenn er dereinst will, eine Volksabstimmung gewinnen. Und sie haben so eine Art Vetomacht. Und jetzt ist die offene Frage, die wir alle nicht wissen, wir können nicht in den Kopf von Herrn Maillard und seinen Leuten schauen, machen sie einfach Powerplay, weil sie noch ein bisschen etwas rausholen wollen, und zwar gar nicht unbedingt von der EU, sondern im Inland. Es gibt zum Beispiel die Forderung der Gewerkschaften, dass es nationale Mindestlöhne geben künftig. Und ob sie solche Zugeständnisse wollen von den Bürgerlichen, ob sie nur wegen dem jetzt so protestieren gegenüber das, wo am Gassis seine Leute in Brüssel verhandeln, oder ob ihre Unmut und ihre Unzufriedenheit tatsächlich so gross ist, dass sie bereit werden, so ein neues Vertragspaket wieder scheitern zu lassen, so wie sie schon vor zwei Jahren nicht die einzigen, aber wichtige Akteure gewesen sind, die zu dem Scheitern beigetragen haben.
Kurz zusammengefasst, der ganze Lohnschutz, der schon seit Jahren ein Problem ist bei den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU, der bleibt weiterhin eine ziemlich umstrittene Sache.
Genau, und es ist auch da, in diesem Bereich sind auch die Sondierungsgespräche noch nicht abgeschlossen. Es hat der Bundesrat Gassis, hat das auch jetzt die Woche, wo noch von den Medien getreten ist, gerade wieder, hat das sogar öffentlich gesagt, dass man dort noch nicht ganz an dem Punkt ist, wo man möchte sein im Lohnschutzbereich. In anderen Bereichen, und über die können wir jetzt vielleicht auch reden, sieht es besser aus.
Zum Beispiel bei der Unionsbürgerrichtlinie. Kannst du dir zuerst erklären, was ist das genau und wo liegen die Fortschritte, die die Schweiz in den Verhandlungen gemacht hat?
Also die Unionsbürgerrichtlinie, also wir haben ja seit etwa 20 Jahren das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU, und seit wir das abgeschlossen haben, hat die EU ihre eigene Personenfreizügigkeit weiterentwickelt mit der sogenannten Unionsbürgerrichtlinie. Die Unionsbürgerrichtlinie bringt für Menschen, die sich innerhalb der EU bewegen, von einem Land ins andere, neue Rechte. Also zum Beispiel kann man leichter eine dauerhafte Niederlassungsbewilligung in einem anderen Staat bekommen. Und die Gefahr oder die Angst war noch vor kurzem, dass, wenn die Schweiz eine Art durch so neue Verträge gezwungen würde, die Unionsbürgerrichtlinie zu übernehmen, dass dann Leute, heute ist es ja im Grundsatz so, dass nur Leute von der EU in die Schweiz kommen dürfen, die hier auch einen Job haben. Und mit der Unionsbürgerrichtlinie, so sagen es gewisse Leute, steigt die Gefahr, dass Leute zwar ganz kurz vielleicht in die Schweiz arbeiten und dann verlieren sie den Job oder sie verlönden und dann könnten sie innerhalb von kurzer Zeit vielleicht dann irgendwie in der Schweiz von der Sozialhilfe profitieren. Also das ist so ein Gespenst, das die Gegner an die Wand gemalt haben. Und dort, so heisst es zumindest im Umfeld von MEDA, ist man jetzt offenbar dran, so die Bedingungen, unter denen eben so EU-Bürger in der Schweiz könnten dauerhaft bleiben, genauer zu definieren. Das ist ein Punkt. Und wo man offenbar relativ weit ist, auch offenbar relativ konkreten Erfolg erzielt hat, ist, dass die sogenannte Ausschaffungsinitiative von der EU würde garantiert werden. Weil das war eine weitere Angst, dass wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen, dass wir kriminelle EU-Bürger künftig nicht mehr könnten ausschaffen in die EU. Und da gibt es jetzt offenbar, einmal so gehört man es aus dem Umfeld von der Bundesverwaltung, gibt es offenbar eine Zusicherung, dass die EU sagt, okay, wenn euch das so wichtig ist, liebe Schweizerinnen und Schweizer, dann garantieren wir uns das in einem Vertrag, dass ihr weiterhin die Leute dürfen ausschaffen, die bei euch zum Beispiel zum Mörder oder was auch immer geworden sind.
Vorwärts kommen ist man auch bei der sogenannten Staatsbeihilfe. Auch hier die gleiche Frage, was ist das überhaupt?
Das ist auch so ein kompliziertes Dossier. Also in der EU müssen sämtliche Subventionen oder andere staatliche Beihilfe, eben das ist der Fachbegriff, aber eben zum Beispiel sind Subventionen mit dem gemeint, wo der Staat oder ein Staat an irgendeiner Firma gibt, die müssen der EU gemeldet werden und sie müssen von der EU bewilligt werden, unter gewissen Bedingungen. Und die Angst beim Rahmenabkommen war, dass die Schweiz über das Rahmenabkommen auch müsste diese Regeln übernehmen. Und da haben vor allem die Kantone Angst gehabt. Also die Kantone, die kennen das dichtes Geflecht von staatlichen Sonderregelungen für gewisse Firmen, von Subventionen in den verschiedensten Bereichen. Und sie haben Angst gehabt, dass ihnen quasi dem von Brüssel das würde verboten werden. Das bekannteste Beispiel ist, dass ja viele Kantonalbanken bis heute Staatsgarantie haben. Und die Angst war, dass man das in Zukunft die Staatsgarantie für die Kantonalbanken müsste aufheben. Und da haben jetzt die Unterhändler offenbar etwas rausgeholt, dass die Garantie, die Staatsbeihilferegeln der EU, die Schweiz die nicht müsste generell übernehmen, sondern nur in diesen Bereichen, wo sie ein bilaterales Abkommen hat mit der EU. Und das nimmt die Gefahr von den Kantonalbanken zum Beispiel weg, weil die Schweiz kein Finanzdienstleistungsabkommen hat mit der EU, würde die Staatsbeihilferegeln der EU, die für Banken gilt, für die Schweiz in Zukunft auch nicht gelten. Und das war jetzt ein ziemlich entscheidender Erfolg, weil Kantone haben wegen dem, und es gibt noch weitere Punkte, die da offenbar die EU zugesichert hat. Wegen diesen Punkten haben alle Kantone, die ja in der Konferenz der Kantone zusammengefasst sind, im März beschlossen, dass sie mit dieser Lösung leben können. Und sie haben den Bundesrat aufgefordert, jetzt endlich vorwärts zu machen, um zu einem Abschluss mit der EU zu kommen.
Wie geht es jetzt genau weiter?
Also, der Bundesrat hat jetzt gesagt, jetzt haben sie mal so Eckwert gemacht. Das ist so ein Zwischenschritt, oder? Und er hat gesagt, ja, der Bundesrat Gassis hat dann gesagt, Ende Oktober, das hat er diese Woche jetzt gesagt, Ende Oktober wird es wieder eine Bundesratssitzung geben. Bis dann will man mit der EU weiter sondieren, schauen, kann man auch in diesen offenen Bereich noch etwas Besseres rausholen. Und dann muss der Bundesrat nochmal eine Lagebeurteilung machen. Und dann muss er entscheiden, entweder dann oder später, ob er Zeit für kommen sieht, dass man wirklich ein Verhandlungsmandat verabschieden kann. Dort würde man dann drin schreiben, was so eine Art die roten Linien sind, was man unbedingt erreichen will. Ist er so weit? Aber dann fängt unser kompliziertes innenpolitisches Verfahren anlaufen. Dann muss er nämlich den Entwurf von dem Verhandlungsabkommen an den Kanton geben. Er muss es den außenpolitischen Kommissionen vom Parlament geben. Die können ihren Senf dazugeben. Dann würde dann der Bundesrat nochmal über die Bücher gehen. Zwischendurch sind aber dummerweise noch Parlamentswahlen und Bundesratswahlen. Also der Bundesrat Gassis hat diese Woche von den Medien gesagt, ja, realistisch sei, dass man frühestens Anfang Jahr dann definitiv könnte so ein Verhandlungsmandat verabschieden und dann anfangen zu verhandeln. Und das wiederum ist darum ziemlich spät, weil im Mai in der EU europäische Wahlen stattfinden. Und dann wechselt dort wieder die Mehrheit, es gibt eine neue Kommission und so weiter. Also eigentlich hat die EU immer gesagt, sie möchten noch mit der alten Kommission das alte Schweizer Problem endlich regeln, oder? Es ist auch etwa die dritte Kommission, glaube ich, die sich mit dem Thema befasst und möchte das endlich regeln, noch bevor eben dann die alte Kommission muss abtreten und nach diesen neuen Zeitplänen oder diesen konkreteren Zeitplänen, die jetzt hier zu Bern ventiliert werden, sage ich, werden die Chancen nicht grösser, dass das wirklich noch klappt bis im Sommer. Also ich würde sogar eine Prognose wagen, es wird sehr, sehr, sehr schwierig werden. Und das wiederum dürfte auf der EU-Seite ziemlich viele Leute dann auch möglicherweise verärgern zusätzlich, weil, ja, weil sie schon von auch andere Signale zum Teil gehört haben aus Bern oder haben wollen hören, muss man vielleicht sagen.
Ganz konkret verhandelt in Brüssel wird jetzt nicht mehr von der Livia Loi, sondern von jemand Neuem. Und der neue Mann heisst Alexandre Fasel.
Also wie ich sage, in meiner Laufbahn habe ich mich auseinandergesetzt mit Fragen der europäischen Integration, mit der Schnittstelle zwischen Außen- und Innenpolitik, der außenpolitischen Analyse und Politikschöpfung, der multilateralen Diplomatie und der Wissenschaftsdiplomatie.
Diese Woche ist Herr Fasel vorgestellt worden. Nur mal kurz, Markus, was kannst du uns zu ihm sagen?
Er ist ein Freiburger, er ist 62, also eher älter. Er ist ein sehr erfahrener Diplomat, er ist einer der erfahrensten. Und seine Ernennung ist doch ziemlich interessant, weil vor 2,5 Jahren hätte der Herr Fasel gerne Botschafter in Brüssel werden wollen. Er ist sogar, hat sich in den internen Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Doch damals, du hast vorher den Namen genannt, ist ja dann quasi Knall auf Fall die Livia Loi eingesetzt worden als neue Chefunterhändlerin mit der EU. Mit die hat hier den Fasel nicht wollen. Er ist dann vom EDA jetzt in einer Art ein bisschen Abstellgleis, ich sage es ein bisschen despektierlich, möchte dem Herrn Fasel nicht zu nahe treten, aber er ist auf einem Abstellgleis eher in Genf parkiert worden. Und jetzt, wo die Frau Loi auch schon wieder nach nur 2,5 Jahren, muss man sagen, den Battle anrührt, jetzt tut man ihn reaktivieren, holt ihn zurück, jetzt soll er quasi das Problem lösen. Und er wird am 1. September die Frau Loi offiziell ablösen, wird dann die Sondierungen quasi zmitzt, wird auf den fahrenden Zug aufspringen, wird die Sondierungen zu Ende führen, muss nachher eben dann gegenüber dem Bundesrat vertreten, was da erreicht worden ist und was nicht. Und dann, allenfalls, wäre er dann auch der Verantwortliche dann für die Verhandlungen, die richtigen Verhandlungen, die dann folgen. Er ist ja ernannt worden als Staatssekretär. Er ist mit dem, ist er eigentlich Chefdiplomat. Und er ist jetzt schon in dieser Rolle, wird der Alexandre Fasel eine von den, muss man sagen, von den Schlüsselfiguren sein in den nächsten Monaten für das Funktionieren von dem Staat auf Verwaltungsebene. Der ist jetzt quasi über Nacht in eine absolute Schlüsselfunktion hineingekommen.
Ich schließe mit meinem erneuten Dank an den Departementsvorsteher und den Bundesrat für das Vertrauen, das mir ausgesprochen worden ist. Ich werde alles daran setzen, den ganzen reichhaltigen Fundus an Erfahrung, Kompetenz, Erkenntnis des EDA voll zum Tragen zu bringen.
Markus, die entscheidende Frage ganz am Schluss. Wie gross ist die Chance, dass die Schweiz innerhalb von einer vernünftigen Zeit irgendein Abkommen mit der EU hat? Und was passiert, wenn das nicht klappt?
Wie gross sind die Chancen? Ich verfolge das Dossier seit etwa 15 Jahren und ich habe sehr viel Rückschlag gesehen. Ich muss sagen, ich würde heute nicht viel Geld wetten, dass es diesmal klappt. Mir versichern gewisse Leute aus dem Umfeld vom Bundesrat, wir haben jetzt sei viel besser unterwegs. Die Chancen sind noch nie so gross gewesen, dass es klappt wie jetzt. Es gibt die Stimmen auf dem Umfeld vom Bundesrat. Es gibt aber in den anderen Departementen auch nach wie vor kritische Stimmen, die sagen, ja, dass der innenpolitische Konsens, den es braucht, damit so ein Abkommen auch eine Volksabstimmung überstehen kann, dass es zuerst auch noch vom Parlament angenommen worden ist, der Konsens gibt es immer noch nicht. Die sind skeptisch. obwohl der Bundesrat letzte Woche gesagt hat, er stütze den Cassis in seinem Plan. Es gibt nach wie vor auch in den anderen Departementen kritische Stimmen. Und eben, wir haben Gewerkschaften erwähnt, es wird auch andere bürgerliche Stimmen geben. Die SVP, die alles bekämpft, was eine Lösung mit der EU würde bringen. Alles, das muss man so festhalten. Sie sind nicht kompromissbereit, auf nichts eigentlich. Außer die EU würde sich der Schweiz unterwerfen, dann würde die SVP mithelfen. Und das ist eine schwierige Ausgangslage. Ich würde darum heute sagen, es ist offen, ob es gelingt. Und jetzt hast du noch die zweite Frage gestellt, was passiert, wenn es nicht gelingt. Es gibt Leute, die die Situation ein bisschen vergleichen wie mit dem Frosch, wo man ins Wasser fällt. Wenn man den Frosch ins kochende Wasser fällt, dann stirbt er sofort. Und so etwas wird sicher nicht passieren. Die Schweiz wird nicht untergehen. Es wird nicht mit einem Schlag dunkel, wenn wir so ein Abkommen, so eine Lösung oder so eine Einigung nicht anbringen. Es gibt aber sehr viele Leute, vor allem aus der Wirtschaft, die sagen, es ist ein bisschen wie beim Frosch, wo man ins kalte Wasser fällt und dann treibt man langsam die Temperatur rauf. Und irgendwann stirbt der Frosch dann vielleicht auch, eben ohne dass er es merkt. Oder? Und es gibt viele Leute, die sagen, die schleichenden Verschlechterungen für unsere Firmen, für unsere Forschung, die führen nicht morgen zu einem Problem, aber sie führen dazu, dass einfach Leute langsam Firmen Produktion ins Ausland verlegen, unsere Standortbedingungen verschlechtern sich so immer wieder ein bisschen mehr, Jahr um Jahr, und dass das mittelfristig der Schweiz einfach schadet. Das ist so das Risiko, das wir laufen, wenn es keine Einigung gibt. Ja, und wie es wird rauskommen, nach etwa 15 Jahren Europapolitik, die ich hier verfolge als Bundeshauskorrespondent, da macht sich auch bei mir so eine gewisse Ernüchterung breit. Ich wage da keine Prognose mehr. Oder die Ernüchterung hat sich schon recht lang breit gemacht, um präziser zu sein.
Danke, Markus.
Ja, danke dir, Philipp.
Das war die aktuelle Folge zu den Verhandlungen von der Schweiz mit Europa. Ich habe gesprochen mit Markus Havliger. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.